Es ist schon ein gutes Jahr her, dass das letzte Buch von Sarah Wagenknecht erschien. Der Titel: Couragiert gegen den Strom. Aufgebaut ist das Ganze als Interview, geführt von Florian Rötzer mit Sarah Wagenknecht und einem Anhang mit mehreren Bundestagsreden. Sarah sagt: Ich bin in die Politik gegangen, weil ich etwas verändern will. Viele wichtige Fakten erscheinen im Fließtext, was durch die Gesprächsform zu erklären ist. So stellt sie fest, dass sie, seit sie Abgeordnete im Bundestag ist, nur noch wenig Zeit hat für die Dinge, die sie gern tun würde. Sie sagt: Mein erstes Mandat hatte ich als Abgeordnete im Europaparlament. Da hatte ich noch Freiräume, auch mein eigenes Leben zu leben. Je mehr Funktionen man übernimmt, desto weniger Zeit hat man zum Lesen, zum Nachdenken, zum Entwickeln neuer Ideen oder zum Schreiben. Ich habe früher viel mehr Zeit gehabt für produktive geistige Arbeit, also dafür, Artikel oder auch meine Bücher zu schreiben. Das hat damals ja mein Leben geprägt und bestimmt. Was für die Leserschaft von besonderem Interesse ist, sind die Probleme, über die Sarah gründlich nachdenken will, insbesondere das Nachdenken über neue Politikformen. Da spricht sie eine Frage an, die ihr besonders am Herzen liegt und von der auch viele Menschen wissen wollen, wo Sarah eigentlich steht. Es geht darum: Wie genau kann eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus aussehen? Ebenso ist sie noch beim Nachforschen über diese Fragen: Wie ist der Effekt der Digitalisierung auf Wachstum und Konjunktur? Und vor allem, wie kann man die Enteignung des Privatlebens durch große Datenkraken wie Google und Facebook verhindern? Wie sollte ein vernünftiges Geldsystem aufgebaut sein? Florian Rötzer stellt die Frage zur sozialen Gerechtigkeit. Gibt es denn für Sie zurzeit ein Thema, das die politische Debatte beherrscht? Dazu Sarah Wagenknecht: Die Wohlhabenden und ihre politischen Repräsentanten wollen natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit aus der politischen Debatte heraushalten. Doch die soziale Kluft wird immer größer, die Perspektivlosigkeit und soziale Ungleichheit nehmen zu. Das kann man überall beobachten. In Ländern, in denen eine große soziale Ungleichheit herrscht, gibt es in der Regel auch mehr Kriminalität als in Ländern, in denen die Verteilung ausgewogener ist. Die Probleme der inneren Sicherheit haben viel damit zu tun. Die USA etwa, als ein Land mit besonders großen sozialen Unterschieden, hat schon immer auch eine besonders hohe Kriminalität. Es gibt wenige Industrieländer, in denen ein so großer Teil der Bevölkerung im Gefängnis sitzt wie in den Vereinigten Staaten. Wer einen Raubtierkapitalismus nach angelsächsischem Vorbild anstrebt, muss wissen, dass er dann auch mehr Einbrüche, mehr Überfälle und mehr Gewaltdelikte bekommt und dass das Leben der Menschen nicht nur sozial, sondern generell immer weniger sicher ist. Das sollte allen Menschen zu denken geben, die nur an ihre eigene Person denken, wenn sie Demokratie sagen und wählen gehen. Sarah sagt: Für die Profiteure der heutigen Verhältnisse, für die ökonomisch Mächtigen, ist ein solches Wertegefühl natürlich ideal. Auch zu den Politikern stellt Rötzer eine Frage. Dazu Sarah: Es gibt wohl generell zwei Typen von Politikern. Es gibt einerseits die, die aus Überzeugung Politik machen. Sie sind in die Politik gegangen, weil sie etwas erreichen wollen. Mit diesen Politikern bin ich immer besser klargekommen, weil man bei ihnen weiß, woran man ist. Sie sind auch in der Regel eher bereit, sich zu korrigieren, wenn eine bestimmte Politik immer wieder zu Fehlschlägen führt. Es gibt aber andererseits leider immer häufiger den Typus, der irgendwie in die Politik gespült wird. Er landet dann mehr oder weniger zufällig in einer bestimmten Partei, deren Ansichten er dann zwangsläufig vertritt. Und wenn die Partei ihre Ansichten ändert, ändert er sie mit. Politik ist für ihn ein Job, der eine relativ gute soziale Absicherung bietet. Das wichtigste Ziel ist daher, sich persönlich die nächste Wiederwahl zu sichern, vielleicht auch an der eigenen Karriere zu arbeiten. Aber das war's dann. Für diese Politiker gibt es kein Anliegen, für das sie brennen. Sie sind außerordentlich flexibel und machen jede Wendung des Zeitgeistes mit. Oder sie halten eben auch an einer erkennbar fatalen Politik fest, solange es opportun erscheint oder von einflussreichen Interessengruppen gewollt und honoriert wird. Die übelste Ausprägung dieses Typus ist der käufliche Politiker, der bestimmte Entscheidungen durchboxt, weil er sich damit nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik eine lukrative Karriere in den profitierenden Unternehmen sichert. Diese Korruption nimmt zu. Es ist eben immer die Frage, ob man politisch wirklich etwas erreichen will. Dann muss man natürlich auch daran arbeiten, dass man seine inhaltliche Substanz nicht verliert. Viel zu viele rückgratlose und teilweise korrupte Politiker tragen die Hauptverantwortung dafür, dass die repräsentative Demokratie so in Misskredit gekommen ist und Demokratieverachtung Zulauf hat. Aber die Menschen wollen kein Weiter so mehr. Rechtspopulismus und Wahlverweigerung sind Ergebnisse der herrschenden Politik. Wagenknecht beschreibt natürlich viele Lösungsansätze, die in diesem Buch leider oft im Fließtext untergehen. Ein Auszug zu Technik und Arbeitszeitverkürzung. Wer zulässt, dass die digitalen Technologien sich verselbstständigen und nur noch sich selbst überwachen, der nimmt in Kauf, dass auch hier ein kleiner Fehler eine Riesenkatastrophe anrichten kann. Wo das so ist, darf man doch nicht blauäugig eine Entwicklung forcieren mit dem Argument, in 99,9% der Fälle sei sie sicher. Wenn dann doch die unwahrscheinlichen 0,1% eintreten, so wie bei den Atommeilern auch immer wieder, dann kann das so verheerend sein, dass die Folgen nicht zu verantworten wären. Abgesehen davon gibt es immer noch genügend Bereiche, wo der Mensch per se unersetzbar ist, wie zum Beispiel in der Kinderbetreuung, in der Bildung, in der Pflege und im Krankenhaus. Ich halte überhaupt nichts davon, den Leuten einzureden, dass man demnächst nur noch seine Daten in einen Computer eingibt, der dann die Diagnose ausspuckt, man hätte Krebs oder eine andere Krankheit. Das muss schon ein Arzt machen. Er wird dabei selbstverständlich das volle Spektrum moderner Diagnosemethoden benutzen. Es werden ja bereits Roboter bei Operationen verwendet. Aber am Ende muss ein Mensch eine Entscheidung treffen. Und man muss dem Menschen auch vertrauen, ansonsten funktioniert das alles nicht. Aus diesem Grund wird es auch künftig noch viele konventionelle Tätigkeitsfelder geben. Neue kommen hinzu, andere verschwinden. Und die Arbeit insgesamt wird weniger, das ist richtig. Das spricht allerdings dafür, das genaue Gegenteil dessen zu tun, was die Politik derzeit macht, also nicht die individuelle Arbeitszeit zu verlängern, sondern sie zu verkürzen. Kürzere Tage, längere Urlaube und das bei gleichem Einkommen, das ist doch keine Horrorvision, sondern eine schöne Perspektive. Das Gleiche gilt für die Lebensarbeitszeit. Im Zeitalter der Digitalisierung brauchen wir nicht die Rente mit 70, sondern die Rente mit 60 oder noch früher flexible Renteneintritte. Der Ökonom John Maynard Keynes hat schon vor knapp 100 Jahren davon geträumt, dass die Leute eines fernen Tages nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten müssen. Wenn wir in immer kürzerer Zeit immer mehr Wohlstand schaffen, ist Arbeitszeitverkürzung für alle die Lösung und nicht Überlastung und Stress für die einen und Arbeitslosigkeit für die anderen. Was die Autorin in diesem Zusammenhang hier nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass heute schon die Arbeit auf alle Schultern verteilt werden muss. Kleiner Auszug aus einer Bundestagsrede. Die CDU einschließlich ihrer Kanzlerin sollen aufhören, die Agenda 2010 als Erfolgsmodell zu preisen und sollen endlich mal wieder ein humanes Arbeitsrecht durchsetzen, wenn sie einen deutschen Donald Trump verhindern will. Auszug zur Einleitung einer Bundestagsrede. Wagenknecht. Der ordoliberale Alexander Rüstow hat die Ansicht vertreten, dass die Erbschaftssteuer dafür sorgen muss, dass keine Großvermögen, die über das hinausgehen, was sich ein normaler Mensch im Leben erarbeiten kann, vererbt werden können. Hier geht es um Vermögen, die so groß sind, dass man allein aus den Erträgen mehr Einkommen bezieht, als selbst hochqualifizierte Beschäftigte in einem langen Arbeitsleben verdienen. Ein Beispiel ist das Geschwisterpaar Quandt und Glatten, die große Anteile an BMW geerbt haben und im Frühjahr 2017 €1 Milliarde an Dividende ausgeschüttet bekamen. Das entspricht einem Einkommen von über 3 Millionen € am Tag. Und das sind die Größenordnungen, über die wir in der Milliardärsriege reden. Ich finde es aberwitzig, dass solche Erbschaften möglich sind und heute noch nicht mal ordentlich besteuert werden. Aber das kann man nur überwinden, wenn große Unternehmen kein Privateigentum mehr sind. Es gibt auch heute schon Unternehmen in Stiftungshand, die keine Eigentümer mehr haben, die sich dadurch bereichern können, dass sie ohne eigene Gegenleistung Geld aus dem Unternehmen ziehen. Diese Stiftungsunternehmen gehören sich faktisch selbst und von ihrem Erfolg profitieren auch nur diejenigen, die zu ihm beitragen, also die im Unternehmen arbeiten. Und weiter. Also es sind die privaten Riesenvermögen von Hunderten, Millionen oder Milliarden, die sich niemand selbst erarbeiten kann und die daraus resultierenden leistungslosen Einkommen, die den Kapitalismus ausmachen. Nicht Wettbewerb, Marktwirtschaft oder Leistungsanreize, das braucht jede vernünftige Wirtschaft. Und diese Milliardenvermögen machen eine wirklich demokratische Gesellschaft unmöglich, denn sie begründen unglaubliche Macht, Erpressungsmacht, wer über Milliardeninvestitionen und Zehntausende Arbeitsplätze entscheidet, kann ganzen Staaten die eigenen Interessen aufzwingen. Und er hat auch die Macht, sich die Politik zu kaufen, die er gerne haben will. Es gab letztens wieder eine Untersuchung, dass in Deutschland auf der einen Seite die Armut wächst, das wissen wir, dass es aber zugleich immer mehr Rentiers gibt, also Leute, die ohne eigene Arbeit luxuriös von ihrem Vermögen leben. Von wegen Leistungsgesellschaft. Die neoliberale Politik, die immer Leistung und Eigenverantwortung auf ihre Fahnen schreibt, fördert in Wahrheit das genaue Gegenteil. Wagenknecht hat in ihrem Buch »Reichtum ohne Gier« dieses Thema ausführlich behandelt. Hier bringen wir die Rede, die Sarah Wagenknecht im Bundestag am 24.06.2016 zum Thema Erbschaftssteuer hielt, nach der Reform. Wir lassen die dummdreisten Zwischenrufe aus CDU und SPD weg. Erbschaftssteuerreform ist eine Kapitulation vor der Macht steinreicher Firmenerben. Sie nennt es übrigens Oligarchenpflegegesetz. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich muss wirklich noch einmal sagen, ich finde es ungeheuerlich, dass Sie ein derart grundlegendes und möglicherweise erneut verfassungswidriges Gesetz hier im Eilverfahren und noch dazu heute im Schatten einer solchen Abstimmung wie der in Großbritannien gestern durchpeitschen wollen. Ich finde, das ist völlig unangemessen und genau die Politik, die die Leute abstößt. Machen Sie so weiter, dann machen Sie alles kaputt. Natürlich geht es bei der Erbschaftssteuer um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Zwei Ökonomen der italienischen Notenbank haben kürzlich die Liste der Steuerzahler der Stadt Florenz aus dem Jahr 2011 mit der aus dem Jahr 1427 verglichen. Das erstaunliche Ergebnis: die reichsten und einflussreichsten Familien der Stadt waren immer noch die gleichen wie vor fast 600 Jahren. Die gleichen Studien gibt es auch für Großbritannien. Auch für Deutschland lassen sich solche Kontinuitäten mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. An der Spitze der Einkommens- und Vermögenspyramide hatten wir nie eine Leistungsgesellschaft. Da hatten und haben wir eine Erbengesellschaft mit langen generationenübergreifenden Familiendynastien, die sich von dem alten Feudaladel nur dadurch unterscheiden, dass ihr Vermögen noch um einiges größer sind. Um genau diese Vermögen geht es überwiegend, wenn wir über Betriebsvermögen reden. Über 90% des Betriebsvermögens in Deutschland befindet sich in den Händen der reichsten 10% aller Familien. Den Löwenanteil hat das reichste 1%. Ein gutes Zehntel aus jeder Generation erbt mehr als die untere Hälfte der Bevölkerung im ganzen langen Arbeitsleben verdienen kann. Das heißt, wer reich geboren wird, bleibt reich. Wer arm geboren wird, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Armut zu sterben. Das sind die gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir finden das unerträglich. Als der Liberalismus noch eine lebendige Strömung in der Tradition der Aufklärung war, gehörte der Kampf gegen erbliche Vorrechte zum liberalen Markenkern. Der große Liberale John Stuart Mill fordert explizit, eine stark belastende Steuer auf jede Erbschaft zu legen, die einen moderaten Betrag übersteigt. Auch der ordoliberale Alexander Rüstow attackierte das, was er als feudal-plutokratische Erbrecht nannte, das nach seiner Auffassung die Marktwirtschaft zur Plutokratie, zur Reichtumsherrschaft verkommen lässt. Ich finde es wirklich traurig, dass solche Traditionen in der heutigen Union keine Heimat und nicht den geringsten Rückhalt mehr haben. In all diesen Fällen kann der Fiskus sich tatsächlich zurückhalten. Aber die Realität ist, das tut er gar nicht. Wer zum Beispiel von seinen Eltern ein Haus in Wert von 1 Million Euro erbt, das sind in Städten wie München oder Düsseldorf keine prunkvollen Villen, bei dem werden 90.000 Euro Erbschaftssteuer fällig, keine Kleinigkeit. Wer dagegen ein Unternehmen im Wert von 25 Millionen Euro erbt, der zahlt keinen einzigen Euro Erbschaftssteuer. Selbst für Unternehmen mit einem Wert von dreistelligen Millionen oder sogar im Milliardenbereich sind so viele Ausnahmen und Sonderregelungen im neuen Gesetz versteckt, dass selbst Sprösslinge aus Familien, die man in Russland oder in Griechenland als Oligarchen bezeichnen würde, gute Chancen haben, ihr Erbe anzutreten, ohne der Allgemeinheit irgendeinen relevanten Beitrag zu zahlen. Ich finde, das ist ein Skandal. Ich weiß auch nicht, wie Sie das mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbaren wollen. Ich finde, das Gesetz ist auch eine ziemliche Unverschämtheit gegenüber dem Verfassungsgericht, um das auch deutlich zu sagen, denn es hat genau diese Gleichbehandlung eingefordert. Insgesamt 300 bis 400 Milliarden Euro, und zwar überwiegend Großvermögen jenseits der Milliardenschwelle, werden Jahr für Jahr von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Trotzdem haben sie die Erbschaftssteuer zu einer Bagatellsteuer verkommen lassen, die weniger als 1% zum gesamten Steueraufkommen beiträgt. Das war vor der Reform so und das wird nach der Reform so bleiben. Ich finde, das ist der eigentliche Skandal. Diese zartfühlende Rücksichtsnahme, mit der in der Erbschaftssteuerdebatte immer wieder vor Überlastungen gewarnt wird, wohlgemerkt, wir reden hier von Multimillionären, hätte ich mir einmal gewünscht, wenn es um die Belastung normaler Arbeitnehmer geht. Welche Verschonungsregeln haben Sie etwa für Kinder von armen Eltern, wenn diese im Alter ins Pflegeheim müssen? Ab einem Einkommen von gut 3.000 Euro pro Haushalt verlangt das Sozialamt von jedem verdienten Euro 50 Cent für die Pflege der Eltern ohne Verschonungsregeln. Jetzt kommen Sie mir nicht mit der angeblichen Gefährdung von Arbeitsplätzen. Selbst der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat festgestellt, dass es wenige Hinweise darauf gibt, dass die steuerliche Schonung von Vertriebsvermögen Arbeitsplätze sichert. Dass immer mehr Unternehmen an Finanzinvestoren und Konzerne verkauft werden, hat mehr damit zu tun, dass geeignete Nachfolger fehlen. Und es hat natürlich auch mit Herrn Draghis Billiggeld um den dadurch ausgelösten Übernahmefieber zu tun. Aber bis heute gibt es keinen einzigen dokumentierten Fall eines Unternehmens, das aufgrund der Zahlung von Erbschaftssteuer pleite gegangen wäre. 8.000 Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr wären zu erwarten, wenn einfach nur die aktuellen relativ niedrigen Sätze auch auf große Betriebsvermögen angewandt würden. Aber durch ihre tolle Reform sollen sich die Einnahmen gerade mal um lächerliche 235 Millionen Euro erhöhen. Selbst das ist fraglich. Experten wie etwa Norbert Walter-Borjans, der NRW-Finanzminister, fürchten sogar zusätzliche Steuerausfälle. Ich finde, das ist doch wirklich ein Hohn. Verdammt nochmal, muss das nicht Ihnen von der SPD zu denken geben, was Sie hier heute für ein Gesetz durchwinken? Das ist doch unglaublich! Mit 8 Milliarden Euro Mehreinnahmen wäre es übrigens kein Problem, die Zuzahlungen der Kinder für Eltern im Pflegeheim komplett abzuschaffen und natürlich auch die personelle Ausstattung der Heime deutlich zu verbessern. Aber so etwas kommt Ihnen leider offenbar gar nicht in den Sinn. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wer soll denn Ihre Politik noch nachvollziehen können? An einem Tag ruft Ihr Vorsitzender den linken Bündnisfall zur Rettung des Landes aus und am nächsten Tag winken Sie dieses Oligarchenpflegegesetz hier im Bundestag durch. Das bringt doch keiner mehr zusammen. Ich finde, wer der Konzentration derart riesiger Vermögen so tatenlos zuschaut, der sollte sich Sonntagsreden über Chancengleichheit und Gerechtigkeit auch sparen. Ich muss noch eins sagen. Besondere Ignoranz gegenüber verfassungsmäßigen Grundsätzen muss man nun wirklich der CSU bescheinigen. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zweck, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU? Schon mal irgendwo gehört? Ja, das ist die bayerische Verfassung. Na, Sie wissen es doch sogar. Aber es scheint überhaupt keine Relevanz zu haben, dass die bayerische Regierung auf diese Verfassung ihren Amtseid geschworen hat. Gebrochene Eid scheinen für Sie eine politische Selbstverständlichkeit zu sein. Auch das ist ein Punkt, weshalb Sie sich nicht wundern müssen, dass die Menschen sich von so einer Politik abwenden. Inzwischen hat die Ansammlung von Riesenvermögen in Deutschland Ausmaße angenommen, die mit einer Demokratie nicht mehr vereinbar sind. Gerade das Gesetz, das Sie hier durchwinken, ist ein lebendiger Beleg dafür. Das ist keine Reform, das ist eine Kapitulation vor der Macht und dem Einfluss steinreicher Firmenerben. Die Linke wird auf jeden Fall ihren Anteil dazu beitragen, dieses Gesetz im Bundesrat zu stoppen. Wenn die Grünen das Gleiche tun, dann werden wir auch Erfolg haben. Ich hoffe sehr, dass es dazu kommt. Das war nur eine Auswahl aus dem Buch. Natürlich handelt es noch von vielen weiteren Themen und Aspekten. Es ist sehr zu empfehlen. Sarah Wagenknecht, Couragiert gegen den Strom, über Goethe, die Macht und die Zukunft, erschien beim Westend Verlag.